Aus der Apostelgeschichte 8 lese ich die Verse 1 bis 8, die gleichzeitig der Predigttext sind. Die Texte sind überschrieben mit: Die Gemeinde wird verfolgt und die Botschaft kommt nach Samarien. Saulus war aber völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Die Botschaft kommt nach Samarien. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Unter ihnen war auch Philippus. Er kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus Christus der versprochene Retter gekommen sei. Die Menge schenkte ihm, was Philippus sagte, durchwegs die größte Aufmerksamkeit. Denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte, und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen Besessenen böse Geister aus, und viele Gelähmte und Verkrüppelten wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte Freude. Jetzt hören wir die Geschichte noch in Ukrainisch.
Тема моєї предикт є Філіпус, діакон der Juden und Heiden. Zunächst wollte ich sie fragen, ob sie jemals Löwenzahn gepustet haben. Im Frühling pflücken Kinder und oft auf Erwachsene diese niedlichen Blumen und blasen drauf. Dabei sehen sie die Dutzende von Samen auf ihren weißen Fallschirmen dorthin fliegen, wo der Wind sie hinträgt. Sehr oft ähnelt das Leben einen einzelnen Menschen oder ganzen Kirchen diesen Löwenzahnblumen. Unglaubliche Kräfte können einen Mensch von seinem geliebten Ort wegreißen und ihn an einen anderen neuen Ort bringen. Im Text lesen wir, dass nach dem Tod von Stephanus die Kirche schweren Verfolgungen ausgesetzt war. Aggressive Juden, darunter auch der Apostel Paulus, damals noch Saulus genannt, drangen in die Häuser der Gläubigen an Jesus Christus ein und nahmen sie gefangen. Vielleicht packten sie Frauen an den Haaren und zogen sie in die Gefängnis. Das Ziel dieser Menschen war es, die ersten Christen dazu zu bringen, ihren Glauben zu verleugnen. Sie sollten aus Jerusalem und Judäa fliehen und dazu gebracht werden, zu schweigen über den Namen des Jesu Christi, den sie so sehr hassten. So wurden die Christen zum ersten Mal in ihrer Geschichte Flüchtlinge. Ich verstehe den Zustand dieser Menschen, denn ich auch und viele andere Ukrainer sind von dem Krieg geflogen. Aber für die Gläubigen war es noch viel schlimmer. denn sie waren nicht nur in Gefahr, sondern auch wegen ihres Glaubens gehasst. Wenn wir den vierten Letz lesen, die nun zerstört waren, gingen umher und verkündigen das Wort. Dieses Wort Zerstörung oder griechisch Diaspora ist wichtig für das Verständnis einen großen Teil des Neuen Testaments. Letzten Sonntag predigte Pastor Peter auch darüber. Aber was bedeutet es, zerstreut zu werden? Es bedeutet, wie Staub weggeweht zu werden. Es bedeutet, wie Weizen gesät zu werden. Heute bekommen Flüchtlinge in der Schweiz ein Dach über den Kopf, Essen und Mittel für die Grundbedürfnisse, medizinische Hilfe. Danke dafür und Gott sei gelobt. Aber damals bekam man weder ein Dach über den Kopf, noch Essen oder Kleidung. Im Gegenteil, die umstehenden Menschen könnten die Gläubigen beleidigen oder ausrauben. Ich bin sicher, dass viele niedergeschlagen waren. Vor kurzem las ich ein Buch über die Verfolgungen von Gläubigen in zaristischen Russland. Dort wird ein Dialog zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau beschrieben, die mitten im Winter in die Verbannung geschickt wurden. Die Frau fragt, wie lange werden diese Quellen dauern? Und ihr Mann antwortet, bis zum Tod. Wenn man mich fragt, wie es in der Ukraine aussieht und wann der Krieg enden wird, antworte ich, der Krieg geht weiter, die Lage in der Ukraine ist nicht gut und niemand weiß, wann und wie der Krieg enden wird. Im Fall der ersten Christen bin ich sicher, dass sie ebenfalls über ihre Flucht und ihre Verluste sprachen. Aber das Wichtigste ist, dass sie unter diesen schwierigen Umständen über Jesus Christus sprachen. Jesus Christus hat für uns gelitten und auch heute leidet er mit uns. Aber wenn wir Christus loben, wird er uns in seinem Kommandenreich verherrlichen. Die ersten Christen wussten, dass es im himmlischen Reich geben wird. Sie hoffen darauf, dass Gott ihnen im Himmel Lohn geben würde. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass Gott viele von ihnen vor den Schrecken des jüdischen Krieges bewahrt hatte. 30 Jahre später zerstören die Römer Jerusalem und töten etwa ein Drittel Juden. Es gibt keine Berichte darüber, wie viele Menschen versklavt wurden, doch die Geschichte berichtet, dass die Sklavenpreise damals dramatisch senken, weil sie so viele Juden verkauft wurden. Israel hörte für 19 Jahrhunderte auf zu existieren. Und die Geschichte der Juden nahm einen sehr tragischen Verlauf. Und selbst heute, wo die Juden scheinbar wieder ihren eigenen Staat haben, sehen wir, dass dort ein grausamer Krieg tobt, in den Menschen sterben. So landeten die Gläubigen, die geflogen waren, letztendlich in einer besseren Situation als diejenigen, die geblieben waren. Wenn in unserem Leben Probleme auftreten, bewahren sie uns manchmal vor noch schlimmeren Ereignissen. Als ich vor etwa 20 Jahren predigte über Verfolgung und Leiden für den Glauben hörte, schien mir das alles in der Vergangenheit zu liegen. Welche Verfolgungen? Wir leben in einer neuen Zeit, um 21. Jahrhundert, einem Jahrhundert des Friedens und Wohlstand. Doch das Evangelium warnt uns vor Kriegen, Seuchen und Verfolgung Kirche. In Matthäus Evangelium Kapitel 24 wird der Zeit der Drangsal berichtet. Einige dieser Ereignisse finden bereits im ersten Jahrhundert während der Zerstörung Jerusalem hat. Andere stehen noch aus. Hier sind einige Ratschläge, die Christus für den Fall der Drangsal gibt. Wir sollten der Schrift lesen, damit uns die Zeit nicht unvorbereitet trifft. Wir sollten uns vor falschen Lehrern hüten. Wir sollten Liebe zeigen, selbst in der schwierigsten Zeiten. Wir sollten bereit sein, alles auszugeben, um gerettet zu werden. Wir sollten daran denken, dass wer bis ans Ende ausharrt, wird gerettet werden. Einer von denen, die als aus Jerusalem flohen, war der Diakon Philippus. Was wissen wir über ihn? Wir wissen, dass er 4 Töchter hatte, die prophetisch redeten. Sie werden später auch dem Apostel Paulus begegnen. Philippus hatte ein Haus in der Stadt Caesarea. Es ist durchaus möglich, dass er nicht nur das Evangelium verkündigte, sondern sich auch um seine Familie kümmert musste. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganzer Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. An wen richtet sich Christus? Sowohl an die Apostel als auch alle Gläubigen. Die Apostel bleiben mutig in Jerusalem, während die einfachen Gläubigen in die Welt zerstreut werden und zu den Zeugen wurden, die das Evangelium bis an die Ende der Erde trugen. Wir sind diejenigen, die diese Kraft empfangen haben und das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigen sollen. Hier findet eine große Veränderung statt. Früher wurde das Wort Gottes in Jerusalem verkündet, und aber hat Philippus einen neuen Abschnitt begonnen. Die Verkündigung wurde nach Samaria und weiter bis Ende der Welt gebracht. Es gibt eine Wahrheit, die offensichtlich ist, aber jedoch für Menschen manchmal schwer zu begreifen. Gott liebt alle Völker. Gott liebt alle Menschen. Gott hört gerne Gebete in verschiedenen Sprachen. Die Juden waren so sehr davon überzeugt, dass das geistliche Zentrum der Welt in Jerusalem sei und das Volk Israel das Beste auf Erde. Dass Jesus ihnen diese Wahrheit nicht einmal direkt sagte. Stattdessen sprach er mit einer Samariterin. In Johannes Evangelium Kapitel 4 lesen wir, Jesus spricht zu ihr, glaube mir, es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden, aber die Stunde kommt und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nachdem Christus auferstanden ist, gibt es kein Zentrum mehr auf dieser Welt. Jede Stadt ist bedeutend auf ihre Weise. Und gleichzeitig alle Städte nichts im Vergleich zum neuen himmlischen Jerusalem. Philippus beginnt den Samaritern zu predigen. Was passiert? dieselbe wie in Jerusalem. Das ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass Gott alle Völker liebt. Kranke werden geheilt, Dämonen verlassen die Besessenen, Menschen glauben und lassen sich taufen. Die Wahrheit, dass Gott alle Menschen gleich gemacht hat, ist sehr einfach. Aber warum fällt es dem Menschen dann so schwer, diese Wahrheit zu begreifen? Warum gibt es Rassismus? Warum gibt es Antisemitismus? Warum verachtet Menschen immer wieder andere Völker und erheben sich selbst? Eine Sache hat Philipp jedoch nicht getan. Er hat ihnen nicht die Hände aufgelegt. Und sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Warum hat Philippus das nicht getan? Vielleicht hatte er nicht die Autorität dazu. Doch, die Autorität hatte er. Später wird er einen äthiopischen Kämmerer taufen und der Heilige Geist wird auf ihn herabkommen. Außerdem ist der Handauflegen nicht immer notwendig. Im Apostelgeschichte 10, Vers 44 kam der Heilige Geist während der Predigt auf der Heiden herab, ohne dass die Hände aufgelegt wurden. Wir lesen, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass diese Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen redet und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft wurden im Namen des Herrn, da bateten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Wir sehen, dass Petrus fragt, wer kann ihnen das Wasser zur Taufe verwehren, denen, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Das bedeutet, dass es Menschen gab, die anderen Völkern die Taufe verweigerten. Sie sagten, Gott sei nur für die Juden da. Daher war ein sichtbares Zeichen der Taufe notwendig. Später würden ähnliche Menschen den Apostel Paulus angreifen. Sie würden ihn der Entweihung des Glaubens beschuldigen und seinen Tod fördern, weil er erklärte, dass es keine Unterschiede zwischen den Völkern gibt. Die zweite Wahrheit, die aus der Predigt der Philippus an die Samariter hervorgeht, ist die vollständige Unabhängigkeit Gottes von finanziellen Mitteln. Das Thema Geld ist ein großes Thema. Gott gehört die ganze Welt. Er hat sie erschaffen. Gott hat die Menschen gesegnet, indem er die Welt mit allen Notwendigen ausgestattet hat. Gott segnet die Arbeit, die Fleiß und die Opferbereitschaft der Menschen. Um Essen zu kaufen, braucht man Geld. Um Kleidung oder Haus zu kaufen oder mieten, braucht man auch Geld. Auch um eine Ausbildung zu erwerben, braucht man Geld. Aber Gott lässt sich nicht kaufen. Seine Gnade ist nicht kauflich. Vergebung der Sünden ist nicht kauflich. Simon war getauft worden, aber sein Verstand war nicht wiedergeboren. Er wollte den Heiligen Geist kontrollieren. Es gibt ein bekanntes Sprichwort, Geld ist Macht und Macht ist Geld, aber geistliche Macht hat einen anderen Charakter. Geistliche Autorität unterliegt nicht den Gesetzen der Wirtschaft oder Politik. Im Mittelalter gab es das Phänomen der Simonie, die verkauft kirchliche Ämter gegen Geld. Dieser Begriff stammt von Simon, der die Macht über den Heiligen Geist kaufen wollte. Dieses Phänomen gab es sowohl in katholischer als auch in orthodoxen Kirche. Zum Beispiel wurde das Kiew-Metropolitan-Region im 17. Jahrhundert von Patriarchen von Konstantinopel für 200 Goldmünzen und 120 Zobelfälle verkauft. Heute gibt es in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen. Die eine ist Moskau unterstellt aufgrund des Geldes, das gezahlt wurde, und der Fälle. Die andere Kirche untersteht dem ökumenischen Patriarch von Konstantinopel. Im Jahr 2018 wurde der Kaufvertrag aufgehoben. Und man erklärte, dass die Entscheidung unrechtmäßig gewesen sei. Aber die Zobelfälle und das Gold werden nie zurückgegeben. In solchen Momenten erkennt man, wie mächtig Simon war. Selbst nach 2000 Jahren hat er noch immer Nachfolger. Aber noch schlimmer ist es, wenn wir selbst versuchen, das Geistliche mit Geld zu messen. Der dritte und letzte Abschnitt des Dienstes von Philippus ist seine Begegnung mit dem Finanzminister Äthiopiens. Dieser Mann hatte die Verwaltung großer Geldsummen inne und besaß wahrscheinlich beträchtliche Macht. Oft sterben Beamte danach, um jeder Preis mehr Geld und Einfluss zu erlangen. Vielleicht sieht es dort, wo weniger Korruption herrscht, anders aus. Aber in der Antike regierten Eunuchen oft ganzen Lärden, wie es in der Türkei oder China der Fall war. Aber auch in der Ukraine versuchten Beamte ihre Macht und finanziellen festzuhalten. Letzte Woche ereignete sich ein sehr lehrreicher Vorfall. Die Polizei durchsuchte das Haus einer äußerst korrupten Familie. Die Frau war für medizinische Getaucht verantwortlich, ein Bereich, der für seine Bestechlichkeit bekannt ist. In der Berichten geschehen viele Wunder. Kranke werden geheilt und physisch gesunde Menschen werden in Akten als schwer krank aufgeführt. Ein Bekannter für mich, der an verschiedenen gesundlichen Problemen leidet, einen krummen Rücken, Herzproblemen und andere, wurden von den Ärzten in nur 5 Minuten als gesund diagnostiziert. Menschen ohne Arme und Beine gehen dorthin und die Ärzte prüfen, ob ihnen nicht plötzlich Gliedmassen nachgewachsen sind. Während der Durchsuchung fanden sie bei der Familie 6 Millionen Dollar am schmutzigen Geld. Das zu einem großen Haufen auf dem Bett gestapelt wurde. Viele Leute machen sich jetzt darüber lustig. Im Internet gibt es Videos davon, auf denen man sich auf das Geld legt und es zärtlich streichelt, weil es es nicht hergeben wollte. Der äthiopische Beamte hätte auch an seinem Geld und seiner Macht festhalten können. Aber er entschied sich für etwas anderes. Er reiste über 4000 Kilometer in eine Richtung, um im Tempel anzubeten. Das ist so weit, als würde man von Basel bis die iranische Hauptstadt Teheran reisen. Wir wissen nicht, welche Fragen diesen Mann beschäftigten, aber er suchte sorgfältig nach Antwort in der Bibel. In Jeremia 29 sagt: Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Gott möchte sich den Menschen offenbaren, er zeigt sich denen, die ihn suchen. Letzten Sonntag haben wir in Jugendschule die Gleichnisse Jesu betrachtet, insbesondere die Gleichnis von Schatz und der kostbaren Perle. Unsere Errettung, das ewige Leben, ist diese kostbare Perle. Der Beamte ließ Reichtum und Macht hinter sich und reiste über Kontinente, um diese Perle zu finden. Er tat alles, was möglich war, um gerettet zu werden. Er betete im Tempel an, er las aufmerksam die Schrift, doch leider fand es keine Antwort. Nun stand ihm die lange Rückreise bevor, aber Gott traf eine andere Entscheidung. Er schickte Philippus zu ihm. Beachten Sie, wie behutsam Gott die Errettung dieser Seele behandelt. Er sendet einen Engel zu Philippus, um ihm mitzuteilen, wohin er gehen soll. Er zeigt Philippus den Wagen des Beamten. Er sorgt dafür, dass der Beamte gerade eine Stelle aus der Bibel über Jesus Christus liest. Und er versetzt Philippus an einen völlig anderen Ort, sodass er nach der Taufe verschwinden und einen neuen Ort auftaucht. Dies zeigt, wie wertvoll jede Seele für Gott ist. Es zeigt, wie wertvoll deine Seele ist. Wie wertvoll du für Jesus Christus bist. Mit ihm wirst du nicht mehr der Staub sein, denn der grausame Wind verweht. Gott wird dich aufrichten, wie er Philippus aufgerichtet hat, und dich behutsam an den Ort stellen, den er für dich ausgewählt hat. Seinen Engel hat er befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Zum Schluss möchte ich einige Zusammenfassungen aus dem Dienst von Philippus ziehen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es in unserem Leben Schwierigkeiten und Verfolgen geben wird. Gott liebt alle Völker gleichermaßen. Gottes Gaben sind nicht von finanziellen Mitteln abhängig. Das Heil ist die kostbare Perle, sie ist das Wertvollste auf der Welt. Aber für Gott sind wir das Wertvollste auf der Welt. Deshalb starb er für unsere Sünden und ist für unsere Rechtfertigung auferstanden. Gott führt uns sanft mit seiner eigenen Hand dorthin, wo er es für richtig hält. Amen.